Montagsmann machen. Endgame, Pegida, wir sind Deutschland. Der politische Aktivismus hat in Deutschland seit über einem Jahr wieder eine Blütezeit. Gleichzeitig hat sich in den Leitmedien in Deutschland eine regelrechte Hetzkultur gegen politische Aktivisten herausgebildet. Doch was stimmt wirklich? Sind alles Nazis außer Mutti? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Nuviso Talk. Mein Name ist Hagen Grell und wir haben heute zu Gast eine Friedensaktivistin, die vom Mainstream ordentlich durch den Kakao gezogen wurde. Sie war Sprecher und Schatzmeister bei Pegida, Gast bei Günter Jauch und engagiert sich jetzt auf Friedensdemos. Herzlich willkommen, Katrin Oertel.
Hallo Hagen.
Vielen Dank, dass du da bist. Und über dich kursieren ja einige abenteuerliche Geschichten und kursierten immer wieder. Du stehst quasi direkt im Zentrum des Sturms und darum vielleicht auch mal gerade zum Kennenlernen für die Zuschauer. Wer bist du, was machst du und wie bist du zu Pegida gekommen?
Ja, also machen ganz einfach. Also ich bin Freiberufler schon seit 2008. Ich habe Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung und habe dann noch mal ein Jahr lang einen Lehrgang, eine Weiterbildung beim Institut für Sachverständigenwesen gemacht als Immobilienbewerter für bebaute und unbebaute Grundstücke und bin halt eben, wie gesagt, schon seit 2008 freiberuflich tätig in der Wirtschaftsberatung. Ja, das ist macht mir viel Spaß. Ich hatte schon immer so ein Faible für Zahlen und alles, was mit logischem Denken zu tun hat. Und ja, und eigentlich zum Aktivismus bin ich gekommen, ja, dass ich eigentlich irgendwann mal festgestellt habe, dass mein Verständnis für Demokratie, ja, was ich so im Kopf hatte, eigentlich nicht mehr der Realität entspricht. Also ich war schon der Meinung, dass eigentlich die Politiker bestimmen, ja, dass die Entscheidungen treffen. Und meiner Ansicht nach sollte es eigentlich so aussehen, dass die Politiker die Entscheidungen der Bevölkerung umsetzen. Und wenn man so ein paar Beispiele hat, hat eben noch gewisse Truppeneinsätze oder TTIP zum Beispiel. Und da habe ich mir gedacht, nö, also hier fühle ich mich eigentlich definitiv übergangen. Ne? Und auch was gerade durch meine, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und habe natürlich viele Entwicklungen, auch was die Entwicklung von Löhnen und von Arbeitsverhältnissen und so betrifft, viel mitbekommen. Und da habe ich mir eigentlich wirklich gedacht, die Ungleichverteilung, ja, von Arm und Reich zum Beispiel, dass es halt wirklich sehr ungerecht ist und dass natürlich unsere Politik da eindeutig ihre Finger am Spiel hat. Die Entwicklung oder die Ungleichverteilung hängt ja immer von der Entwicklung der Löhne, der Entwicklung der Arbeitsverhältnisse und der Entwicklung von Steuerregelungen zusammen. Und das fand ich schon sehr ungerecht und ich habe eigentlich immer einen Gerechtigkeitssinn in mir getragen und da habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt ja hier nicht. Ne? Also obwohl ich eigentlich aus der sogenannten Mittelschicht, dass er komme, habe ich das trotzdem immer sehr unsozial gefunden, ne? Dass manche Leute wirklich von früh bis abends arbeiten und einfach wirklich echt total wenig Geld dafür bekommen, müssen noch aufs Amt gehen und Stütze einholen und andere wiederum tun eigentlich leistungsmäßig fast nichts, ja, wo wir dann ja wieder beim Geldsystem sind und sind aber für ein ganzes Leben von vornherein bestimmt reich, ja, also das habe ich mir gedacht, da stimmt was nicht und so. Wenn der Kreislauf so weiter funktioniert, fahren wir hier irgendwann gesellschaftlich gegen die Wand. Und was halt eben natürlich noch Pegida betrifft, ich bin ja immer schön gut bürgerlich, auch konservativ aufgewachsen, mit dem Mainstream natürlich verbunden. Also ich habe mich immer sehr politisch, wissentlich informiert, meines Erachtens natürlich über öffentlich-rechtliche Sachen. Ich habe auch damals schon meine Abiturabschlussprüfung über den Euro geschrieben. Also da ging es gerade darum, da war der Euro noch nicht sozusagen, ne, noch nicht Tatsache, aber er war in Planung. Und da habe ich mir gedacht, damals mit meinen 18 Jahren, wenn ich das schon eigentlich durchblicke, ja, auf einer Wirtschaftsschule, ich habe ein Wirtschaftsabi gemacht, dass das nicht so funktionieren kann, wie sie sich das vorstellen. Da habe ich gedacht, wie kann das dann sein, dass erwachsene Leute, ja, die sich jeden Tag mit Politik beschäftigen und mit Wirtschaft, dass sie solche idiotischen Sachen vorhaben. Und da können wir vielleicht nochmal später drauf zu sprechen, wo weicher wieder wäre, dass ich wirklich von der Politik und von den Politikern, so wie sie bis jetzt stehen und auch schon seit mehreren Jahren im Amt stehen, eigentlich von dem, was sie da tun, gar keine Ahnung haben. Sie haben keine Ahnung. Ja, wenn man da wirklich mal hingeht, und das habe ich gemacht im Landtag in Sachsen, und man fragt, was hast du gelernt und was ist ja deine Aufgabe, dann stimmt das Verhältnis definitiv nicht. Das ist wie, wenn sich der Bäcker bewirbt als, nehmen wir es mal ganz krass, als OP-Assistent. Ja? Also es ist wirklich so. Und dann frage ich mich, Leute, wie könnt ihr das realisieren? Ihr habt so eine Verantwortung, ihr tragt eine Riesenverantwortung. Und dann kriege ich dann zur Antwort so, ja, da kann ich ja mal ein Buch lesen. Sag ich, ja, klasse, da kannst du ein Buch lesen. Ich bewerbe mich jetzt irgendwie mal zu einer ganz tollen Position, und dann gehe ich da hin und sage, ja, ich habe zwar keine Ahnung, aber stellt mich ein, aber ich kann erst mal ein Buch lesen, aber ich möchte trotzdem 7.000 Euro bekommen dafür jeden Monat. Ich finde das schon ziemlich unverschämt, und dass sie da so auch so dreist das einfach so äußern, ohne da ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Und da spätestens da, und das war halt eben zu meiner Pegida-Zeit, wo ich den Einblick in die Politik bekommen habe, da habe ich mir gedacht, hier stimmt was ganz gewaltig nicht. Und auch mit so einem krassen Realitätsfremdheit habe ich nicht gerechnet. Ich habe wirklich gedacht, dass man das System ändern kann aus dem System heraus. Man muss es irgendwie reformieren, man muss gewisse Sachen anders machen und das Wahlsystem verändern. Und zum Beispiel, wie man ja sagt, mit dem freien Mandat, ne, dass der Politiker verspricht was. Aber nach der Wahl kann er ganz legitim sozusagen das Versprechen gar nicht einhalten. Das steht da so drin. Das ist völlig okay. Die Leute dürfen verarscht werden. Das Wahlvieh darf verarscht werden. Und dann hat man sich die Suppe eingebrockt für die nächsten 4 Jahre. Das ist doch einfach eine Unverschämtheit. Ja? Jetzt bin ich wieder abgeschaltet.
Vielleicht nehmen wir das auch gerade als den Auslöser oder die Anregung für deine Pegida-Zeit. Du hast es ja gerade mehrfach erwähnt. Und dass sich das ein Stück weit aktiviert hat. Jetzt ist es natürlich auch ein Thema, was sicherlich viele interessiert, und deswegen sollten wir das am Anfang auch nochmal abarbeiten, was da eigentlich passiert ist, vielleicht auch so ein paar Sachen klarzustellen und richtig zu stellen. Ne, also ein paar Sachen habe ich ja darüber schon auf Wikipedia gelesen, und vielleicht kannst du dazu auch nochmal kommentieren. Also da steht, du warst 6 Wochen Pressesprecher und Schatzmeister bei Pegida, bist seit Kindertagen mit Lutz Bachmann befreundet.
Ja.
Du warst dann für eine Weile Hauptrednerin bei Pegida, als er sich zurückgezogen hatte. War es dann bei Günter Jauch am 18.01. und am 27.01. bist du dann von Pegida zurückgetreten.
Genau.
Vielleicht kannst du einfach mal so die Zeit, wie das entstanden ist. Du kanntest ihn von früher. Wie ist er da auf dich zugekommen? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und wieso bist du dann eingestiegen?
Also da gab es damals die Unruhen in Deutschland, wo halt eben so, ne, Migranten auf der Straße sich da so Straßenschlachten geliefert haben, Hamburg, Celle. Und dann gab es in Dresden eine Demonstration von Kurden, und die haben da, sind da so über die Prager Straße gezogen und haben da ganz lautstark gefordert, Waffen für die PKK. Und da habe ich gedacht, was halt, PKK, da war doch was, ne? Das ist ja in Deutschland eigentlich, ne, eine verbotene Organisationen. Und da habe ich mir gedacht, nee, also hier stimmt was nicht. Wenn da Leute kommen, also so, ne, nach meinem Verständnis, weil wir waren ja immer die Guten, und wir haben ja in der Welt immer gekämpft für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Ja? Und da habe ich mir gedacht, und das ist ja schön, dass sie dann sozusagen zu uns kommen, und wir leben ja die Demokratie und wir sind ja ein Beispiel für gutes Zusammenleben, soziale Bevölkerung funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mir gedacht, nee, und jetzt kommen genau die Sachen zu uns, wegen denen sie da geflohen sind ja eigentlich. Ne? Jetzt fangen sie hier an, sich hier die Köpfe einzuschlagen. Da habe ich gedacht, nee, also das kann nicht sein. Und da müssen wir ja was tun. Ne? Wenn die Regierung nichts tut, dann müssen wir was tun. Und so ist das eigentlich entstanden. Das war eigentlich wirklich nur ein Video, hat jemand gefilmt da, ne, die Situation auf der Prager Straße, und hat es in Facebook reingestellt. Und wie das dann eben so ist, dann kommentieren alle darunter und ja, und was ist denn hier los und so, das kann nicht sein. Und so ist das wirklich entstanden. Das ist echt wirklich so. Da ist keine, versteht, also ich kenne viele Verschwörungstheorien gehört, ja, wie Pegida entstanden ist. Aber es ist wirklich so entstanden. Was dann später draus geworden ist, ist eine andere Frage. Aber so ist es entstanden. Und wir haben uns einfach getroffen, zu viert am Anfang, und haben uns gesagt, nee, also da müssen wir irgendwie ein bisschen so eine Gegenposition bieten auf der Straße, wo wir halt eben sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es hier bei uns weiterhin im Land demokratisch zugeht und dass hier keine Nebenkriegsschauplätze, ne, auf unseren Straßen auch geführt werden. Ja, und dann haben wir uns gedacht, wirklich eine Woche später war dann unsere erste Demonstration, und zu der ersten Demonstration kamen schon fast 400 Leute, ja. In Dresden auf dem Altmarkt war das, genau. Und ja, das hat sich schon, weil ist, natürlich haben die Medien da eine riesengroße Rolle gespielt, aber die erste Demonstration wurde überhaupt nicht medial erwähnt, nur war ein kleiner Artikel in der Bildzeitung, weil der Herr Bachmann da gute Kontakte hatte und da kam einer hin aus Dresden, der hatte so die Redaktion Dresden, hat da einen kleinen Artikel geschrieben. Er wollte mehr bringen, aber der Chef von der Bildzeitung hat gesagt, nee, ein kleiner Artikel. Und darauf, wir waren dann schon zur zweiten Demonstration doppelt so viele. Also wir waren dann schon 800. Und so ging das eigentlich so rasend schnell. Aber ab einem bestimmten Punkt, ich glaube so ab 1400 oder so, waren natürlich dann die Medien da. Und dann nahm das so seinen Lauf. Also das war, also wir haben damit wirklich nicht gerechnet, dass das so extrem da vonstatten. Wir waren auch überrumpelt, ja, und auch durch die Presse völlig überrumpelt. Und das haben sie mir dann so aufgedrückt und ich dachte, ja, ich war die einzige Frau da im Orga-Team, wir waren dann 12 Mann und jeder hatte so seine Aufgaben, strukturiert war das schon wirklich gut gemacht und wir hatten auch wirklich viele, die uns geholfen haben und die uns unterstützt haben und da haben sie gedacht, ja, dann nehmen wir jetzt die Katrin, die hat jetzt eine weiße Weste und eine Frau noch dazu und ja, so wurde das halt eben dann festgelegt, dass ich dann mein Gesicht sozusagen da mit hingehalten habe. Und ich habe wirklich gedacht, dass ich auf der richtigen Seite bin. Also wirklich jetzt, ne? Ich habe da keine schlechten Gedanken gehabt und ich habe auch keine, was mir immer unterstellt wird, auch keine rassistischen, menschenfeindlichen Gedanken gehabt, überhaupt nicht. Ich habe wirklich das, was in meinem Kopf war, ja, die ganze Zeit versucht, einfach für unser Land in einer demokratischen Weise und auf die Straße zu bringen. Ja. Mhm. Und dann natürlich sind gewisse Sachen passiert, wie halt eben die Presse. Ich habe mir schon gedacht, ja, eigentlich, was ja so erzählt wurde in ARD und ZDF, das muss ja eigentlich stimmen, ne? Also, und dann kam auch immer mehr die Presse mal auf mich zu und ja, und die standen vor meiner Haustür, die haben mich belagert, die haben meine Kinder fotografiert, die waren mein Auto,
tatsächlich
Haus.
Tatsächlich so penetrant.
Und, ja, ja, das war richtig schlimm. Also besonders gehasst habe ich wirklich die Typen von Spiegel. Die waren so penetrant, die haben den Fuß in meine Haustür reingestellt, ja. Und die waren echt krass, die sind mir hinterhergefahren. Und also ich habe gedacht, Mensch, Leute, ja, was ist das? Und das Witzige war dann noch an der Sache, wenn man sich dann schon mit ihnen unterhalten hat, dass sie dann gehen, ja, dann hat man genau das komplette Gegenteil wiedergefunden, was sie dann geschrieben haben. Ich habe gedacht, Leute, das kann doch nicht sein, ja, das kann nicht sein. Aber wo dann ARD und ZDF, und also die Öffentlich-Rechtlichen angefangen haben, wirklich überhaupt nicht das wiederzugeben, was nach meinem Verständnis hier passiert, da habe ich mir gedacht, halt, hier stimmt was nicht. Ne? Also, dass die anderen, die natürlich ne, privat unterstützt werden, dass da irgendwie was nicht stimmt, das kann ich mir schon vorstellen. Aber von den Öffentlich-Rechtlichen habe ich es nicht erwartet. Und da habe ich mir gedacht, wenn die jetzt solchen Schwachsinn über mich schreiben, dann muss ich denen einfach unterstellen, dass sie, bevor die ganze Sache mit mir und mit Pegida anfängt, ja eigentlich auch schon gelogen haben. Ja? Also, die fangen doch nicht jetzt an, irgendwelchen Mist zu erzählen. Und dann, das war dann so im Dezember, habe ich mir dann gedacht, jetzt versuchst du mal, wir haben auch total viele Leute geschrieben über Facebook und so, ich kann natürlich nicht alles lesen, aber ab und zu habe ich mir schon die Mühe gemacht, da die Sachen bis zum Ende zu lesen. Und dann bin ich so auf bestimmte Sachen gekommen, die ich mir dann so angeguckt habe, so alternative Sachen. Das war für mich vorher, kannte ich nicht, wirklich, überhaupt nicht. Also wirklich nur Mainstream und alles andere gab es für mich nicht. Und ja, dann fiel mir auch P-News, war ja da ab und zu mal immer unterwegs so, oder Blue News. Und da habe ich mir gedacht, nee, also was ihr schreibt, Leute, das ist aber auch total übertrieben. Und das konnte auch nicht so richtig sein. Und,
das heißt, da hast du dich erstmal richtig auch mit den Medien, verschiedenen genau, auch auseinandergesetzt.
Genau, dann habe ich mich erstmal dann wirklich auseinandergesetzt, dass eigentlich doch jeder versucht, in irgendeiner Form unterschwellig zu manipulieren, ja. Und aber natürlich, die alternativen Medien haben natürlich nicht so eine Macht. Ne? Also die öffentliche Meinung wird natürlich schon vom Mainstream geprägt. Und wo ich da aber gemerkt habe, dass ich da echt beschissen wäre, da war ich schon echt entsetzt. Ja? Und dann war ja der Demonstrationsverbot am 19. Januar. Und an den Tag vorher war ich ja beim Günter Jauch. Und wo uns dann sozusagen nahegelegt worden ist, in so einem ganz geheimen Kreis mit einem obersten Polizeichef von Sachsen. Und dass jetzt wir durch islamistischen Terror bedroht sind und so. Ich habe wirklich, ich hab keine Angst gehabt. Und dann wurde einem aber so richtig Angst gemacht. Ja, und jetzt müsst ihr aufpassen und so. Und ja, es ist ganz schlimm und wir müssen euch beschützen und die Demonstration muss verboten werden, weil es ging ja nicht so, sondern es war richtig gegen Personen des OKA-Teams gerichtet. Und da habe ich mir gedacht, okay.
Denkst du, das war eine Einschüchterungsstrategie?
Ja, aber völlig, also wirklich jetzt, ne? Und weil ja dann am nächsten Tag, der Dienstag dann, also nachdem Montag wurde die Demonstration verboten, es war alles ganz schlimm und wir wurden unheimlich bedroht und wir mussten mit gepanzerten Wagen vom Schutz, der eigentlich sonst ulbisch beschützt, ja, sind Leute vom Orca-Team durch Dresden gefahren worden. Ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Film. Ja. Und dann sitzen wir da zu unserer Orga-Besprechung in einem Restaurant, was nach hinten, also Erdgeschoss, riesengroße Bodenfenster hat. Und ich stand so da, also so, saßen so die Männer vor mir und ich stand so vor denen so und habe erzählt. Und in meinem Erzählen guckte ich so da hinten lang und habe gesagt, Leute, wir werden hier verarscht. Und die, nö, wieso? Sag ich, Mensch, guck doch mal, hier vorne sitzen unsere Sicherheitsleute, die sitzen hier vorne und trinken Kaffee, ja? Und hinten, wo riesengroße Bodenfenster sind, ebenerdig, steht keine Sau, ja? Sag ich, Leute, wie bescheuert muss man sein, dass man denen das hier noch abkauft? Die geben sich nicht mal Mühe, uns das ordentlich zu verkaufen, ja? Aber der größte Teil des Orga-Teams war nicht der Ansicht, es gibt verschiedene Sicherheitsstufen und heute ist die halt eben nicht mehr so hoch wie gestern und so. Und ich habe mir gedacht, okay. Ich merkte natürlich, dass ich bei einem Großteil des Orga-Teams nicht mehr, also dass die nicht auf meinem, ich nenne es wirklich Weiterentwicklungsstand waren. Ja, die haben das alles noch ganz anders gesehen und da habe ich mir gedacht, gut, okay, du machst einfach dir deine eigenen Gedanken und dann habe ich angefangen, mir die Sachen vom Dr. Daniele Ganser anzuschauen und viele Sachen über KenFM. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich machst du genau das, was der Mainstream schon die ganzen Jahre irgendwie schon so vorbereitet hat. Ja? Also du pfeifst genau in dasselbe Rohr, ja, jüdisch-christliches Abendland und auf der anderen Seite der böse, ich will nicht sagen der böse Islam, weil ich habe eigentlich den immer versucht, die Religion nicht ins negative Licht zu rücken, sondern habe eher auf die Terroristen, also auf die Islamisten aufmerksam gemacht, dass halt eben davon denen eine Gefahr ausgeht.
Aber du warst mit Pegida quasi Teil dieser Angstmaschine.
Ja, natürlich, ganz genau. Ja, definitiv, ja. Also ich habe mich ja dann noch entschuldigt, vielleicht war es im März. Ich glaube im März, wo ich das Video gemacht habe, weil es ist wirklich schon so, weil im Endeffekt ist er dann wirklich pauschalisiert worden. Die Medien haben von vornherein pauschalisiert, die islamfeindliche, ja, und so wurde die Maschine auch angerührt und ich muss auch wirklich sagen, das, was natürlich auch nach meinem Austritt dort gesprochen worden ist, also wie gesagt, zu meiner Zeit ist kein Islambäscher auf der Bühne gestanden, aber dann kam ja Michael Stürzenberger, Akif Pirinci und auch noch so ein andere Leute, auch gestern zum Beispiel bei Pegida, es tut mir leid, ich muss es sagen, wieder da jemanden sprechen lassen, einen Theologe aus Nürnberg, und das geht einfach überhaupt nicht. Ja, das ist Pauschalisierung. Man nimmt sich nur die radikalen Leute und pauschalisiert dann auf den Rest runter und das geht einfach nicht. Ja, und natürlich sind die Muslime oder ist die Debatte überhaupt um den Islam in Deutschland durch Pegida unheimlich angeheizt worden. Ne? Wo es dann zur Sprache kam, gehört der Islam zu Deutschland? Ne? Und immer wurde die Religion, und wo ich dann wirklich Leute hören habe, sagen, die zu mir gesagt haben, ja Katrin, du hast recht, der Koran muss verboten werden. Und ich habe gesagt, halt Leute, wann habe ich das je behauptet? Und ich sage, das interpretiert ihr jetzt daraus. Sag ich, das ist aber überhaupt nicht meine Intention gewesen. Und da habe ich gesagt, ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, das geht nach hinten los, so funktioniert das nicht und wir müssen hier wirklich intervenieren. Aber da habe ich null Rückenhalt bekommen von dem Orga-Team und das ging so über 2, 3, 4 Wochen sogar hin und wo ich dann wirklich gesagt habe, gut, okay Leute, wenn ich ja jede Woche die Abstimmung im Orga-Team verliere, dann müsst ihr euch jemand anders suchen, der hier sein Gesicht hinhält und dann da bin ich gegangen. Ja, so.
Also du sagst auch ein Stück weit, dass die Polarisierung, dass ihr in der Polarisierung ein Stück weit eine Rolle gespielt habt, da, solange du da warst und dich da auch nicht mehr wohlgefühlt hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, diese Debatte, die aufgemacht wurde, so wie Merkel und Wulff, der Islam gehört zu Deutschland auf der einen Seite, ne, dann auf der anderen Seite eben zuerst die Mainstream-Medien für eine ganze Weile bis 2012 oder so, wo alle gesagt haben, oh ja, der Islam ist schlimm, dann ab 2013, der Islam ist ganz super, dann Pegida aber als Gegenstück dazu, ja. Ne, so ein bisschen diese Polarisierung immer, man muss sich für eine Seite entscheiden, es gibt irgendwie keinen Mittelweg dadurch. Und dann hast du gesagt, okay, da will ich was Eigenes machen. Bevor wir dazu kommen, auch zu deinem eigenen Ansatz, möchte ich natürlich noch ein paar spezielle Richtigstellungen machen, weil sie einfach zu gut sind. Also Sachen, die über dich geschrieben wurden. Sehr köstlich. Und zwar hat dich ja Bild mal entlarvt. Bild entlarvt Frau Pegida, stand da als
Überschrift. Ach, das war nach Jauch, ne? Das war genau nach Jauch, ne? Der Tag nach Jauch.
Kann sein, dass das da war.
Ich glaube, ja.
Da hat sich halt witzigerweise Bild als Vorreiter so ein bisschen dargestellt. Also so wie das, was ihr sagt oder das, was du sagst, das haben die ja schon ständig berichtet, aber eben in anderen Formen und dich dann auch irgendwie entlarvt und so weiter. Würdest du sagen, dass das auch ein Stück weit da eine Hilflosigkeit oder ein Profilieren wieder darstellte oder wie siehst du quasi sowas? Also so Bild entlarvt Frau Pegida.
Ja, also was mich unheimlich gestört hat, das haben auch andere gemacht, das hat auch der Fokus gemacht oder über die Bewegung und dann natürlich berichtet wurde, in Anführungsstrichen über die Bewegung berichtet wurde. Sie haben sich ja tatsächlich, egal ob man das jetzt positiv oder negativ einschätzt, einfach nur Grundsatz, man hat sich nicht die Mühe gemacht, sich wirklich mit der Bewegung zu beschäftigen oder, ne, oder überhaupt jetzt mal damit auseinanderzusetzen, was da für Thesen aufgeschrieben wurden, sondern es ging immer zwei Sätze um so lapidar über ja, islamfeindlich und alles mögliche und dann wurde sich sofort eine Person gegriffen und das war natürlich dann in der Bild-Zeitung, das war ich und dann ging es nur noch darum, hat die Haare scheiße, die Schminke gefällt mir nicht, wie ich zum Beispiel gesessen habe und meine Füße übereinander geschlagen habe, weil ja auch, es ging nur über solche Sinnlosigkeiten, ja, und das ist immer, wenn einem die Argumente fehlen, das ist wird heute genauso gemacht, ja, die Diffamierung immer um die Person, es geht dann nur noch um die Person und es wird einfach versucht, den Menschen in ein schlechtes Licht zu rücken, zu diskreditieren, zu diffamieren, um schon ein negatives Bild, also so, das ist so psychologisch, ja? Das ist so eine psychologische Handhabung, um den Menschen in ein schlechtes Licht zu rücken. Und wenn man den Menschen schlecht findet und wenn man ein negatives Bild von dem Menschen hat, dann kann es natürlich auch nur schlecht sein, was er tut. Das ist eigentlich richtig, richtig böse. Also man spielt dann wirklich ganz bewusst mit der Psychologie und das ist, finde ich, echt unverantwortlich, weil es ist, wie sagt der Dr. Daniele Ganser immer, die öffentliche Meinung ist die zweitgrößte Meinung. Ja? Die erste Meinung bildet ja das Imperium, ja, und die zweite Meinung ist die öffentliche Meinung. Und das ist richtig, also wie das ausgenutzt wird die Verantwortung, die einfach missbraucht wird von den Medien, die finde ich richtig unverantwortlich, weil man ja auch, man wird ja als Person so, ja, in, wie soll man das sagen? Egal, wo man hinkommt, man hat immer sofort einen Stempel auf dem Kopf. Man hat überhaupt nicht die Möglichkeit, ein normales Leben weiterzuführen. Das ist wirklich so. Egal, wo ich hinkomme, sofort wird sich positioniert. Bin ich für oder bin ich gegen die? Oder finde ich dich gut oder finde ich dich blöd? Und aber wenn die Menschen dann die Möglichkeit bekommen, na, mit mir mal zu sprechen und so, da sage ich, Mensch, ja, also eigentlich habe ich dich ganz anders wahrgenommen durch die Medien. Man wird immer als kalt und als kühl und so dargestellt. Habe ich auch oft dargestellt mit Peitsche und Ledersachen und so. Ich weiß gar nicht, die Welt war das, glaube ich, ganz genau. Oder haben immer so Bilder gebracht von, ich bin klar, ich war nun mal im Vorstand von Pegida. Natürlich, die Leute, die uns dort geholfen haben auf der Demonstration, natürlich habe ich denen gesagt, du stell das mal dorthin oder da drüben steht es besser. Und da haben die Fotos gemacht, wo ich gerade so da stehe, ja, und ich da oben und da unten stand so und ich zeig da runter. Und dann hieß es da wieder, Pegida Frontfrau diktiert ihre Untertanen. Und jetzt sage ich mir, mein Gott, ja, also es ist, also man, was die damit anrichten, ich habe das auch mal den zu einer Pressekonferenz gesagt, den Medien, was ihr damit anrichtet, was ihr meiner Familie damit antut und dass da noch viel dranhängt, dass da auch Kinder dranhängen und so, das ist euch einfach, entweder ist es euch bewusst und ihr seid wirklich so unverantwortlich oder ist es euch nicht bewusst und ihr müsst mal drüber nachdenken. Also wenn es wirklich dann nur noch um die Person geht, ich finde das sehr, egal, ne, was man von der Person hält, ich finde, das Privatleben hat in der politischen Auseinandersetzung keine Rolle zu spielen.
Könnte man sich auch gar nicht so vorstellen, ne, wenn man nicht selber mal so drin gesteckt hätte.
Ja.
Ne? Und natürlich auch ein Stück weit, wenn du sagst, du willst eigentlich die Inhalte transportieren und dann
Genau.
geht es wieder nur noch um die
Es
Person
geht
und
nur um die Person, ganz
das
genau.
wird
Ja.
so
Das ist aber, wie
manipuliert.
gesagt, es ist, was mich auch wirklich immer ärgert, es ist aber heute wieder genauso, auch unter den Aktivisten, wenn die Argumente wegfallen, geht es nur noch um die Person. Schade eigentlich, ja.
Apropos Person, da haben wir auch noch eine lustige andere Sache, zum Beispiel bei der, wo haben wir es hier? Ach ja, der Westen hat geschrieben, das wirre Geschwafel der Katrin Oertl bei Maybrit Illner.
Ja,
Was hast
genau.
du da wirr geschwafelt?
Also das wirre Geschwafel war, dass ich unsere Medien, also die, ja, die Systemmedien, Mainstream-Medien, verglichen habe mit der Goebbels-Propaganda aus dem Dritten Reich. Ja. Und
Das weiß
da machen wir uns
natürlich
nichts
von
vor,
sich.
ja genau, das fanden die nicht witzig und dass ich natürlich gesagt habe, ja, das ist NATO-Propaganda und das wird ganz gezielt angewendet, um hier die Heimatfront einzupeitschen gegen oder für den Einsatz der NATO und natürlich Deutschland, Bündnispartner auf der Welt, ja. Und das fanden die nicht lustig und dann haben sie so gesagt, ja, das war alles, ich spinnt, ja, jetzt diese Verschwörungstheorien aufgesessen und so und ja, was um Gottes Willen, auch noch 11. September, davon wollen wir ja sowieso nicht hören, ja, das ist, ach, um Gottes Willen, da überhaupt Kritik dran zu üben, das geht überhaupt nicht. Und natürlich ist es immer so, sagt man ein paar Sätze in öffentlich-rechtlichen Medien, die natürlich ganz, ganz kontra dem sind, was ja uns eigentlich jeden Tag erklärt wird, dann ist man natürlich ein Spinner und ein Verschwörungstheoretiker. Man wird wieder unglaubwürdig gemacht. Das ist halt eben das, was sie wollen. Die Person wird wieder angenommen, wird unglaubwürdig gemacht. Ja, erst hat sie das gemacht und jetzt macht sie das. Die ist ja total bescheuert im Kopf. Ja, die wollen das auch einfach nicht, dass es Menschen gibt, von denen es ja wirklich noch sehr viele gibt, die die ganze Zeit geglaubt haben, ne, die vertraut haben, was man ja. Es ist ja so, wenn man noch nichts Schlechtes groß erlebt hat, was ich jedem Menschen wünsche, dann hat man natürlich ein Urvertrauen, man hat ein Vertrauen auch in die Politik. Die Frau Merkel hat ja mal einen Eid geschworen und so und da glaubt man dran, weil man geht von sich aus. Und niemand geht davon aus, dass echt so beschissen wird. Und wenn das dann Menschen gibt, die das wirklich am eigenen Leib erlebt haben und dann vielleicht auch noch das öffentlich sagen, Leute, guck mal hier, stimmt was nicht, dann muss man natürlich wieder ganz extrem, muss die Person unglaubwürdig gemacht werden. Das ist ganz wichtig, weil die meisten Leute, die glauben das ja wieder, weil es kommt im Mainstream. Und wenn die das sagen, dass die Oerdeln jetzt bescheuert ist, dann ist das so. Weil es ist natürlich auch durch den Austritt bei Pegida, es sind ja auch wieder viele Verschwörungstheorien entwickelt worden. Und auch natürlich von Seiten des Orga-Teams von Pegida, weil ist ja klar, jemand, der austritt und sagt, es ist jetzt nicht mehr richtig, was ihr macht, das schadet ja der Bewegung und man muss sich ja wieder glaubwürdig machen. Und genau wie mit dem Ulbich damals, wo ich mich mit dem Ulbich getroffen habe und ich ja sozusagen einen Tag später ausgetreten bin, da haben sich alle gesagt, ja, und der Ulbich und der haben die bestochen, jetzt ist die bestochen, genau, jetzt hat die Geld gekriegt und so. Und da habe ich mir gesagt, Leute, also wenn ich das wirklich vorgehabt hätte, dann wäre ich doch nicht so blöd gewesen und wäre am nächsten Tag ausgestiegen. Also dann hätte ich da noch ein bisschen gewartet und hätte vielleicht noch irgendwie was anderes Bescheuertes gemacht in der Zeit, ja. Also es ist wirklich schlimm, wie leicht man eigentlich Leute mit Verschwörungstheorien einfangen kann, ja. Es ist wirklich so.
Apropos Verschwörungstheorie, da hat ja ein prominenter AfD-Anführer, Führungsspitze, davon gesprochen, dass du einen AfD-Mitgliedsantrag gestellt hast, nämlich Bernd Lucke hat das gesagt. Hat sich dann später natürlich korrigiert und gesagt, er hätte sich eventuell geirrt. Wie war das wirklich?
Also das ist echt kurios. Ich habe das auch natürlich auch nur erfahren über die Mainstream-Medien. Und zwar hat er da zum Parteitag, ich glaube, der war damals in Bremen, der Bild-Zeitung ein Interview gegeben. Und da hat er behauptet, dass ich einen Parteiantrag gestellt hätte und er ihn natürlich abgelehnt hätte. Ja, das geht überhaupt nicht. Ja, die Oerdeln und so, die ist rechtspopulistisch
Da hat er Kante gezeigt.
da hat er Kante gezeigt, genau in meiner Partei. Da ist kein Platz für Rechtspopulisten. Obwohl er ja eigentlich, ich finde es immer sehr schlimm, dass gerade die Leute, die ja selber eigentlich immer die Nazi-Keule auf den Kopf kriegen, wiederum selber die Nazi-Keule so schwingen. Das ist schon sehr traurig. Also eigentlich müsste man doch da solidarischer sein. Ne?
Ist vielleicht eine Art Stockholm-Syndrom.
Ja,
So, man macht dann
wahrscheinlich,
mit.
ja, wahrscheinlich. Und jedenfalls hat er das behauptet und ich habe natürlich gesagt, ja, Herr Lucke, das stimmt nicht. Ich möchte, dass sie da dazu was sich äußern und so. Und das hat er natürlich nicht gemacht. Und er hatte mir dann nur mal so, also im persönlichen Gespräch hat er zu mir gesagt, ja, Frau Oertel, das tut mir leid. Und da habe ich eine falsche Information bekommen. Da habe ich gesagt, ja, eine falsche Information. Also wenn, dann hätte ja wirklich hätte ja ein Antrag da sein müssen. Sie müssen sich auf irgendwas berufen. Und er hat gesagt, nee, da habe ich eine E-Mail bekommen. Da stand drin, dass Sie das gemacht hätten. Sag ich, ja gut, okay. Aber er hat es nur mir gegenüber. Aber so, ich kriege heute noch, mir schreiben heute noch Leute an, die sagen, ja und endlich und die AfD ist jetzt im Aufschwung und das macht ihr klasse und ich dann immer ihr, Fragezeichen. Ja, und die gehen wirklich davon aus, dass ich AfD-Mitglied bin. Und ich sage immer wieder vehement, ich bin noch zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben in irgendeiner Partei Mitglied gewesen und ich werde es auch niemals sein, ja, weil ich der Ansicht bin, dass keine Partei in Deutschland und auch keine neue Partei, egal welche Partei es jetzt auch gründen wird, ja, Pegida will ja Partei sein und andere Organisationen haben sich auch schon Gedanken darüber gemacht, ob man das vielleicht anstreben sollte. Es wird immer nach hinten losgehen, weil ab einem bestimmten Grad immer Korruption eine Rolle spielt und gibt man einem Menschen Macht, er wird sie immer missbrauchen. Es ist immer dasselbe. Man sieht es auch bei den Bewegungen, ne? Wenn da an der Spitze stehen oft halt eben Leute, die schon natürlich ihr Ego in erster Linie pflegen. Man setzt aber immer Hoffnungen dann in diese Menschen und man hat ja auch als Außenstehender nicht unbedingt dann so einen Einblick, ne? Darauf. Aber es ist immer so, dass diese Menschen die Macht, die sie haben, man hat ja auch eine Verantwortung, immer missbrauchen und es ist traurig. Aber so ist es halt, ne? Man kann auch den Menschen im Grundsatz her nicht unbedingt ändern. Das sage ich halt eben auch zu vielen, die halt eben sehr links gerichtet sind, wenn die mal versuchen, den Menschen zu ändern. Man kann den Menschen nicht ändern, man muss ihn nehmen, wie er ist. Er hat nun mal, und es spielt Neid eine Rolle, es spielt Egoismus eine Rolle und das kann man nicht ändern. Man muss halt eben nur versuchen, damit umzugehen.
Mhm. Letzter Stichpunkt zu diesem Teil. Wir könnten ja ewig über deine ganzen Medienberichte reden. Aber die Sächsische Zeitung hat noch berichtet, Islamismus-Experte, so der Titel, des LKA protestiert vor Asylunterkunft. Und da geht es um dich und deinen Mann. Und das klingt so wie, oder das las ich so ein bisschen am Anfang, wie, ja, ihr geht dorthin und wollt, dass da niemand reinkommt und steht da mit Schildern und Ausländer raus. So
ja, ungefähr. Ja, Ausländer raus, ja. Deutschland den Deutschen, ja, ist schon klar. Natürlich. Ja, ich bin es so gewohnt. Also ich habe mich über diesen Artikel nicht gewundert haben auch noch andere geschrieben. Die Berliner Zeitung hat es echt krass geschrieben. Berliner Zeitung hat das Überschrift geschrieben, Oertel demonstriert gegen Flüchtlinge. Ja? Und da habe ich mir gedacht, gut, okay. Aber wie gesagt, ich war es ja gewohnt. Was mich wirklich, zu dem Sachverhalt ins Detail zu kommen, was mich aber wirklich geärgert hat, sind, dass gerade aus der Friedensbewegung sich dann sofort Leute gefunden haben, die gesagt haben, was? Die Oerteln, ich habe es schon immer gewusst, die hat uns nur verarscht und so und jetzt steht sie da und demonstriert vom Flüchtlingsheim gegen Flüchtlinge. Und da sage ich, Mensch Leute, für was geht ihr die ganze Zeit auf die Straße? Ihr kritisiert immer den Mainstream, die Systemmedien und dann nehmt ihr euch Mopo 24, ja? Also die haben mir den Mopo-Artikel genommen, ja. Hauptsächlich. Und nehmt den und lasst euch dann so darüber aus. Da war ich echt enttäuscht und alle haben dann zu mir gesagt, Mensch Katrin, jetzt rechtfertige dich und so. Sag ich, nee, ich bin es leid, mich zu rechtfertigen. Ne? Aber für diejenigen, die sich da für mich dort echt in die Bresche gelegt haben, die dort bei Facebook-Diskussionen überall sagen, Mensch, los, häng dich da rein. Sag ich, wenn ich mich da reinhänge, in jedem einzelnen Tret, da wäre ich nicht fertig. Dann sitze ich 24 Stunden, zwei Wochen jetzt in Facebook und versuche mich zu rechtfertigen, das mache ich nicht. Aber es haben sich ganz liebe Leute gefunden, die es für mich gemacht haben sozusagen. Und für die müsste ich mich wirklich rechtfertigen, weil sie haben wirklich da in einer für meine Begriffe in einer positiven Sache und auch für meine Person positiv mich sozusagen unterstützt. Und weil sie gesagt haben, nee, das kann nicht sein, das glauben wir nicht. Und wir kennen dich, Katrin, und wir wissen, dass du überhaupt nicht so tickst. Und an die ein ganz großes Dankeschön, ne? Also muss ich wirklich sagen, da bin ich wirklich echt, freue ich mich echt darüber, dass die Leute es wirklich verstanden haben, für was sie auf der Straße sind.
Und was ist denn das, wirklich passiert?
Und zwar war das in dem Flüchtlingsheim, ganz genau. Und zwar war das so, das ist kein Flüchtlingsheim, es ist das Gelände von einer Grundschule und dem Hort meiner Kinder. Also ich habe dort sozusagen auf dem Gelände gestanden, wo ich dann meine Kinder ein paar Minuten später sozusagen abholen wollte, ja. Und die Geschichte war die, dass wir einen Tag vorher, zum späten Nachmittag, ich meine Kinder abholen wollte und habe da einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, so, ja. Und hier, lesen Sie sich das mal durch. Ich, gut, okay, und habe meine Kinder abgeholt und ich gucke mir das dann so zu Hause an. Und ich denke, hä, was schreiben die hier? Morgen, also schon am nächsten Tag, sollen bis zu 12 Flüchtlinge auf dem Gelände untergebracht werden.
Auf dem Gelände der Grundschule.
Auf dem Gelände der Grundschule und des Hortes. Das ist ein Gebäude, also großes Gebäude, unten ist Grundschule, oben ist Hort, und das ist wirklich, also wie ein Anbau ist das. Also es ist sozusagen ein Gebäude. Und das ist ein Gelände, also der Zaun, also der ist vorne sozusagen, und es ist ein riesengroßes Gelände. Also dort finde ich nicht mal meine Kinder, wenn ich die abholen möchte, dann ist es so unübersichtlich, und dann suche ich die auch wirklich echt mal eine Viertelstunde, bis ich die dann in irgendeiner Ecke dort ausfindig mache. Und auf diesem Gelände habe ich da gestanden. Nee, erstmal falsch, jetzt habe ich den Faden verloren. Den Brief bekommen, und da habe ich mir gedacht, gut, okay, also irgendwie setzen mich jetzt hier voll veränderte Tatsachen. Es ist Mittwochnachmittag. Ab Mittwochmittag sind die Behörden in der Regel dicht, ja?
Ja.
Und also das ist ja wirklich Nonsens. Egal wann, ich hätte meine Kinder abgeholt, und wenn ich die schon nach dem Mittagessen abgeholt hätte, ich hatte keine Chance gehabt, mich mit irgendjemanden darüber auseinanderzusetzen, wie sie sich das vorstellen, wie das vonstatten gehen soll. Weil das Hortpersonal konnte mir überhaupt gar keine Auskunft geben. Wir wussten nicht, wer kommt, wie die zusammen, also was, na, auf deine Familie kommt, oder wo die Menschen herkommen und so. Also wir haben null Informationen gehabt, wie sie sich das vorstellen mit dem Gelände. Also wir wurden überhaupt über nichts informiert. Also ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Wir müssen doch irgendwie eine Möglichkeit wissen, wie das vonstatten gehen soll, ne? Der Tagesablauf und alles. Und dann hat mein Ex-Mann einen Termin gemacht am Donnerstag dann auf dem Amt für Bildung und Soziales in Radebeul, wo der Brief halt eben her stammte. Und da waren wir da um 10. Wir wollten ja wirklich uns vernünftig auseinandersetzen mit dem Thema. Und da sind wir da hingegangen, und ich muss sagen, ich habe das alles aufgenommen. Also ich wirklich, ich hatte, mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe gedacht, wir sitzen hier nur zu zweit, und niemand anders in der Kürze der Zeit, ne, konnte da mitkommen. Und wir haben uns dort mit dem Mann unterhalten, und ich war echt fassungslos, was er uns dort entgegengebracht hat. Er hat immer wieder nur dasselbe erzählt, wie die Politiker, ja, die ihnen immer wieder denselben Film erzählen, ohne auf deine Fragen einzugehen. Ja, wir bekommen die Flüchtlinge und wir müssen die verteilen. Ich sage, ja, da bin ich doch ganz bei Ihnen. Darum geht es doch überhaupt gar nicht. Ich bin nicht gegen die Unterbringung der Flüchtlinge da in dem Haus. Es ist doch alles in Ordnung. Das brauchen Sie mir nicht erklären. Sondern mir geht es darum, wie Sie die Sicherheit der Kinder gewährleisten wollen. Nur um nichts anderes. Und da hat er doch wirklich zu mir gesagt, unsere Vermutungen, also das sind alles nur Vermutungen, und es wäre alles unbegründet. Und mein Ex-Mann arbeitet beim Landeskriminalamt, also er ist Polizeibeamter und ist dort wirklich Experte für Islamismus. Also er bearbeitet die Terroristen, die sozusagen sich in Sachsen befinden, und die halt eben auch als solche Krieger ins Ausland gehen, um sich dort ausbilden zu lassen, und kommen dann wieder zurück. Also er hat wirklich täglich mit solchen Islamisten zu tun und weiß ja nur genau, von was er spricht. Also das ist ja nicht so, wenn ich jetzt mit einem anderen Menschen dort gewesen wäre, der auch nur seine Vermutungen äußert, ja, dann hätte ich vielleicht, okay, gesagt, gut, okay, er kann sagen, das sind nur Vermutungen. Aber da saß jemand, der damit täglich zu tun hat. Und der Mann vom Amt hat gesagt, das ist unbegründet. Und da habe ich mir, ich habe gedacht, das hast du jetzt nicht hier gehört, ja?
Also hat es quasi gesagt, ihr äußert da eure Sorgen,
Genau.
gesagt, okay, man weiß ja nicht, was kommt und wie können sie die Sicherheit der Kinder
Genau.
gewährleisten. Und er sagt, muss man gar nicht gewährleisten,
Genau.
weil es ist definitiv keine Gefahr,
Keine Gefahr. Ich
irgendwas.
habe gesagt, Sie wissen doch nicht, wer kommt. Sie haben mir gerade gesagt, Sie wissen nicht, wer kommt. Wie können Sie davon ausgehen, dass von den Leuten keine Gefahr ausgeht, wenn Sie gar nicht wissen, wer kommt, ja? Dann habe ich, was sich natürlich viele auch per Facebook so aufgeregt haben, weil ich gesagt habe, wie ist das gesundheitlich? Sind da schon die gesundheitlichen Tests durchgeführt worden? Weil man ja auch viel, natürlich, ist ja nicht unbegründet. Ja? Wir wissen ja, dass auch Viruskrankheiten
Erst später
mitgebracht werden,
ausbrechen, zum Beispiel.
oder ja, von mir aus auch später ausbrechen, aber es ist doch wirklich so, weil sich ja, wie gesagt, da viele daran aufgehangen haben. ich sage mal, gleiches Recht für alle. Und das muss gelten für Migranten und natürlich für Deutsche. Also gleiches Recht für alle. Und das ist ganz einfach so. Bevor meine Kinder den Hort oder die Grundschule betreten dürfen, da müssen die gesundheitlich einwandfrei sein. Das ist wirklich so. Also ich muss, bevor meine Kinder überhaupt in den Hort gehen dürfen, muss ich eine Bescheinigung vom Arzt bringen, dass diese frei von ansteckenden Krankheiten sind. Ja, ist das menschenunwürdig? Also es wird mir ja unterstellt, dass es unwürdig wäre. Also ich hätte nicht das Recht dazu, dieses zu verlangen. Warum hat dann die Stadt oder der Hort das Recht, das von mir zu verlangen, dass meine Kinder sozusagen frei von ansteckenden Krankheiten sind?
Und analog dazu auch, weil du sagst, okay, die würden ja auch nicht jeden in den Hort einfach so reinlassen. Die Kinder müssen sich ja auch anmelden. Aber wiederum,
genau,
die Leute, die jetzt hinkommen, die
das
Migranten,
ist ja wieder,
die Flüchtlinge,
genau,
weiß man auch nicht, wer es ist.
Es darf niemand auf das Grundstück, kein fremder Erwachsener darf das Grundstück betreten. Ja? Wenn ich da hinkomme, meine Kinder abholen möchte, muss ich, also gut, manchmal ist das Tor offen, halt je nachdem, aber da muss ich eigentlich klingeln. Ich muss klingeln und dann fragen die, wer an der Tür ist, und dann bekommt man Zutritt. Ja? Und das ist, es wird wirklich darauf geachtet, vehement, dass keine fremden Personen da sind. Aber man muss ja mal sehen, wie will man das gewährleisten? Die Leute, die da gekommen sind, sind dann nur, als erstes davon ausgegangen, es wären Familien, aber dann sind halt eben 12 junge Männer aus Pakistan jetzt da untergebracht. Und die wollen ja auch soziale Kontakte pflegen. Also ich meine, ist ja klar, die haben Besuch oder je nachdem, es kommen ja auch andere, wiederum fremde Leute aufs Grundstück. Und das sollen die ja auch. Die sollen ja, natürlich sollen die sich Freunde einladen oder was weiß ich auch immer. Aber es muss doch gewährleistet sein, dass diese fremden Personen nicht Zutritt zu den Kindern haben. Und das ist nicht gewährleistet einfach. Und es wird immer Fremdenfeindlichkeit unterstellt. Es wird immer sofort die Nazi-Keule geschwungen. Und ich finde es einfach wirklich nur schlimm. Ich muss doch das Recht, muss mir doch zugestanden werden, dass ich meine Kinder einfach noch schützen will. Wie ich mit den Flüchtlingen umgehe, ist doch eine ganz andere Sache. Ich bin erwachsen. Ich kann auch ganz anders zum Beispiel einwirken, wenn ich jetzt merke, oh, die Situation ist jetzt vielleicht, die entkleidet mir jetzt oder der ist mir wohlgesonnen oder der ist mir nicht wohlgesonnen. Mhm. Das kann ein Kind doch gar nicht einschätzen zum Beispiel. Oder was halt eben auch, wie gesagt, die Verbreitung von Krankheiten betrifft. Also das ist ja auch nicht böse gemeint. Es ist nur gleiches Recht für alle. Sie halten sich dort den ganzen Tag auf demselben Gelände auf und dann möchte ich doch ganz einfach, wenn mein Kind krank gewesen ist, kann es auch nur mit einer Gesundschreibung wieder den Hort betreten. Es darf vorher, bevor ich diesen Schein nicht mitgebracht habe, wenn mein Kind krank war, darf es nicht in den Hort.
Bloß um diese Geschichte ein bisschen abzukürzen, was ist dann genau passiert? Was hast du wirklich gemacht? Bist du mit transparenten Flüchtlingen raus?
Nein, überhaupt nicht. Also nachdem das in dem Amt schiefgelaufen war und der Mann uns wirklich dort abgeschmettert hat, sind wir erstmal gegangen, waren erstmal so ein bisschen völlig vor den Kopf geschlagen. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet, dass man wirklich so dort vehement abgeschmettert wird. Und dann haben wir uns gedacht, gut, okay, also dann gehen wir jetzt einfach mit, dann, ich glaube, dann zum Nachmittag war das dann, wo wir gesagt haben, gut, jetzt gehen wir einfach mal auf das Gelände und dann will ich wenigstens sehen, wer kommt, mit was muss ich mich auseinandersetzen, wie wird das hier geregelt. Und wir haben uns wirklich gesagt, Mensch, bitte, wir stehen hier und wollen ganz einfach, dass eine räumliche Trennung stattfindet, mehr nicht. Wir haben immer wieder betont, wir sind nicht dagegen, dass diese Menschen hier untergebracht werden. Ja? Wirklich nicht. Sondern wir wollen einfach nur, dass es eine räumliche Trennung stattfindet, dass jeder seinen eigenen Bereich hat, sie soziale Kontakte pflegen können und unsere Kinder aber trotzdem weiterhin vor fremden Personen geschützt sind. Und nichts weiter wollten wir dort. Und natürlich kam dann wieder der vom Amt und so und dann kam vom Ordnungsamt. Und zum Schluss waren wir zu dritt, weil er hat, also mein Ex-Mann hat sich für die Zeit freistellen lassen und hat dann sozusagen Überstunden dann gemacht. Und der andere, der noch mit mir dort mit gewesen ist, ein Vater, der auch seine Kinder dort im Hort hat, und ich, wir sind halt eben Freiberufler und wir konnten das halt eben einrichten, dort in der Kürze der Zeit dort zu sein. Und wegen uns drei Mann waren dann im Endeffekt 5 Einsatzwagen der Polizei da. Man muss sich mal das Verhältnis vorstellen, ja. Also wir haben immer wieder gesagt, wir hatten nichts dabei, kein Schild, gar nichts. Wir haben immer wieder gesagt, wir wollen wirklich friedlich, wir sind friedlich. Von uns geht keine Gewalt aus, wir werden hier überhaupt nichts machen. Wir wollen nur, dass wir bitte eine Lösung erwirken wollen, dass hier eine räumliche Trennung stattfindet. Und wenn Sie hier erstmal ein paar Bauzäune hinstellen oder irgendwas, und da die Antwort war, 5 Einsatzwagen der Polizei. Also es ist es ist so einfach wird auf
Besorgnis der Bürger
ja, genau, darauf Einfluss jedenfalls. Das Ende vom Lied war aber halt eben, wie gesagt, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir uns nochmal zusammensetzen werden und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Aber es wird die räumliche Trennung nicht geben. Es wird die räumliche Trennung nicht geben, weil es ist eine Feuerwehrzufahrt und die kann man natürlich nicht... Also ich hoffe trotzdem irgendwie noch, dass es eine Lösung gefunden wird. Und wie gesagt, es ist immer schlimm, es wird einem immer unterstellt, auch gerade von Seiten von Leuten, von der Seite der Friedensbewegung, dass man, wie kann man einen Zaun bauen? Da, das ist doch keine Integration und so. Das ist, es findet kein differenziertes Denken statt. Natürlich bin ich dafür, dass die Leute integriert werden und ich möchte auch, dass sich die Leute kennenlernen und auch, dass sich von mir aus der Hort und die anderen Leute sich mit den Flüchtlingen auseinandersetzen. Natürlich möchte ich das, aber ich weiß erstmal nicht, was passiert und da muss ich doch wirklich erstmal sehen, dass der Schutz der Kinder, die ja nur wirklich völlig unbedarft durchs Leben gehen, erstmal gewährleistet werden muss. Und das heißt doch aber nicht, dass ich diese ausgrenzen möchte. Ich grenze sie doch nicht aus. Sie können doch dorthin gehen, in dem anderen Teil des Geländes und nach außen, wo sie wollen. Nur halt eben nicht zu den Kindern. Ich verstehe das Problem nicht, was da aufgemacht wird. Und das sind halt eben, wie gesagt, sofort nur negative Gedanken unterstellt werden. Es ist unverständlich. Und so mit sowas muss man sich dann wieder tagelang beschäftigen. Und da fragt man sich wieder, wofür... Was tut man die ganze Zeit im Aktivistenleben und versucht immer, die Leute zum differenzierten Denken anzuhalten? Und dann, gerade von jahrelangen Aktivisten, bekommt man dann solche Engstirnigkeit. Ich finde das einfach schade.
Ich merke auch, oder was auch für mich sehr herauskommt, ist, dass natürlich auch dein Aktivismus sowohl durch dein persönliches Leben motiviert ist, als auch durch bestimmte Ideale, logisches Denken, wie du vorhin schon gesagt hast, was ja auch beruflich sehr weiterhilft oder auch beruflich Spaß macht. Was mich jetzt noch interessiert, vielleicht als Abschlussgedanken ist, was denn eigentlich deine Vision für deinen Aktivismus ist, deine Vision für Deutschland, wie sollte es weitergehen? Und da kannst du auch wirklich mal ein bisschen freier dahin denken, nicht nur, was könnte jetzt mit kleinen Schritten möglich sein, sondern was ist eigentlich das Ziel, was du gerne erreichen möchtest?
Also ein richtig wichtiges Ziel ist natürlich auf jeden Fall die Reformation und überhaupt die Erneuerung der Medienlandschaft. Also das ist wirklich ganz wichtig. Also man muss echt sehen, dass die Medien Neutralität bekommen, Objektivität und vor allen Dingen Sichtweisen, nicht immer nur von einer Seite, sondern halt eben wirklich Pro und Contra darstellen. Weil was nützt uns? Was nützt uns ein Volksentscheid, ne? Wenn man weiterhin so extrem manipuliert wird durch die Systemmedien? Dann kann man natürlich ganz locker das Volk dahin manipulieren, wo man dann doch möchte, dass der Volksentscheid ausgeht. Das ist halt eben der falsche Ansatz von vielen, die immer sagen, wir wollen direkte Demokratie, Demokratie, die vom Volk ausgeht. Das ist wichtig, aber man muss einen Schritt vorher machen, indem man die Manipulation ausschaltet irgendwo.
Oder mündig macht.
Ja, genau. Dass man, genau, so würde ich das natürlich auch ausdrücken. Und was mir ein richtiges großes Anliegen ist, dass die Menschen einfach davon abkommen, dass man mit Parteien, also die parlamentarische Demokratie ist ja sowieso am Ende. Ja? Also man, wie gesagt, wir sehen ja, wir wählen alle 4 Jahre, aber es wird nicht der Wille des Volkes umgesetzt. Ja? Und, aber das, der Witz an der Sache ist, das haben wir schon so viele Jahre. Und es ist immer wieder dasselbe. Aber die Leute haben immer wieder noch den Gedanken im Kopf, wir können durch Wahlen etwas ändern, aber ist denn wirklich etwas geändert worden in der ganzen Zeit?
Nein. Wir warten auf die nächste Wahl, dann wird
genau,
alles anders.
Dann wird alles anders und das wird jetzt auch immer wieder gesagt und ich finde es lustig. Aber wenn das System so weiter funktioniert, Partei, Wahl, freie Mandate und so wie es halt eben zurzeit abläuft, wird sich nichts ändern, weil der Lobbyismus ist unheimlich groß, die Korruption ist unheimlich groß. Ab einem bestimmten Punkt, ich sage es immer wieder, gib einem Menschen Macht, er wird sie ab einem bestimmten Punkt missbrauchen, weil er auch in seiner eigenen Welt dann irgendwo lebt. Ne? Man sagt, das ist ja auch Betriebsblindheit, das ist wirklich so. Man hat da so seinen Stab, Lobbyisten um einen rum, weil man hat ja selber keine Ahnung. Und die manipulieren. Und auf einer unteren Ebene manipulieren sie dich als Freund, als guten Berater und umso höher du steigst, manipulieren sie dich ganz eindeutig immer mit materiellen Sachen. Es ist einfach so. Und mit Vetternwirtschaft oder dann kannst du den unterbringen oder wenn du diesen Posten haben möchtest, musst du dafür den und den unterbringen. Das ist kein Witz. Ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt. Durch Pegida ging es da darum, Pegida wollte ja dann einen Oberbürgermeisterkandidaten stellen, was er dann die Tatjana Fässerling übernommen hat. Und da wollte tatsächlich die AfD keinen Oberbürgermeisterkandidaten stellen, sondern einen Pegida-Kandidaten nehmen. Und dann ging es schon los. Schon auf der kleinen Ebene ging das los.
Das Gemauschel.
Und da habe ich mir gedacht, Leute, sucht euch andere Idioten. Wirklich, es ist einfach schlimm. Und wenn man das mal erlebt hat, muss man wirklich feststellen, es funktioniert so nicht. Und ich wünsche mir ganz einfach wirklich, dass natürlich das Volk der Souverän wird, ganz eindeutig. Aber man muss es ganz anders regeln. Mit Parteien, sagt man schon, ja, man versucht zu teilen, man versucht zu spalten, man versucht immer nur eine Gruppe für sich zu gewinnen, um dann Macht auszuüben und andere wieder zu diskreditieren und als unfähig meistens und abzustempeln und das macht er nicht richtig. Ich finde es wirklich schade, man muss doch sehen, dass jeder gute Ideen hat. Ne? Das ärgert mich immer, wenn sich dann immer so die ganzen politischen Lager immer so anfeinden. Und jeder hat irgendwo vernünftige Ansätze. Und man muss halt eben nur sehen, dass man versucht, die vernünftigen Ansätze zu verbinden. Weil sonst bin ich wirklich der Meinung, fahren wir hier gegen die Wand. Man fährt mit links und man fährt auch mit rechts gegen die Wand. Man muss die ganzen guten Ideen vermischen. Und das ist eigentlich so für mich das große Ziel. Schluss mit Spaltung. Man muss versuchen, eine vernünftige Art und Weise von demokratischem Verständnis in die Bevölkerung zu pflanzen, um natürlich wirkliche Vertreter wählen oder ja, man muss es kleiner, man darf es nicht so groß sehen, man muss wirklich kleiner sehen, man muss die kleineren Bevölkerungsgruppen, die dann ihre Meinung vertreten in Form einer Person, die dann wiederum die Meinung in einem, wie so alten Rom vielleicht so gewesen ist, ja, wo die ganze Versammlung dann zusammensitzen und aus jedem Dorf kam da so ein Vertreter und so. So müsste man sich das irgendwie vorstellen können. Aber die Machtkonzentration darf nicht von wenigen Personen ausgehen und vor allen Dingen über so viele Menschen, das geht immer nach hinten los. Ja? Und vor allen Dingen, wenn dann halt eben immer noch der materielle Aspekt dahinter steht. Ein Volksvertreter darf nicht an materiellen Dingen Nutzen ziehen. Er muss wirklich schon eine Art von Neutralität erlangen, indem er es aus freien Stücken tut und nicht, weil er dafür Geld bekommt zum Beispiel. Ja? Also so irgendwie in der Art.
Also verstehe ich auch so ein Stück weit die Regionalität, die genau. Sag mal, direkte Demokratie ist ja doch auch ein bisschen mit drin in deiner Philosophie. Ne? Also ja. Sozusagen, dass das Volk der Souverän ist, freie Medien, Machtkonzentrationen verhindern in genau. der Weise. Ne? Sehr interessant. Und das ist auch, worauf dein aktueller Aktivismus hinausläuft.
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Was sind die nächsten Sachen, die folgen, die du vorhast, die mit in der Pipeline sind, wie man so sagt?
Ja, die in der Pipeline sind, das ist natürlich eine gute Sache. Also Halle natürlich, ja, jeden Montag Halle. Und aber dann dort sieht man natürlich auch mal, wie dann so, ne, die mit den Gegendemonstranten, wie das dann immer alles so zusammenhängt und wieder die Mädchen, ist immer wieder die Mädchen. Aber ich hoffe natürlich, dass, also der ganz, ganz große Traum ist einfach so ein bisschen von mir, dass sich die Leute endlich mal davon lösen mit du hast die These und du hast die These, obwohl sie ja wirklich zum Großteil übereinstimmen. Sie haben 80% Gemeinsamkeiten und streiten sich aber über die 20%, wo sie nicht einig sind. Nehmt die 80% und geht einfach mal wirklich nach Berlin, stellt euch da vor dem Reichstag und machen wir mit dem Slogan Politiker, was weiß ich, raus aus dem Reichstag und dafür das Volk rein. Ja? Wir müssen wirklich einfach dahin kommen, dass man bestimmte Grenzen im Kopf ein bisschen durchbricht und nicht immer nur das Negative in bestimmten Personen sieht, sondern einfach wirklich das Positive und dass wir doch alle wollen, dass das System sich verändert. Wir wollen einen Reset-Knopf drücken und wollen von vorne anfangen und das wollen wir alle. Und dann können wir doch das Ganze versuchen. Wir implizieren ehrliche Medien und wir versuchen wirklich Demokratie einzuführen und dann können wir uns doch über die 20% streiten, weil dann hat wirklich das Volk das Souverän und dann wird wirklich entschieden nach der Mehrheit der Bevölkerung und dann hat sich das Thema doch erledigt. Schließt euch zusammen mit euren Gemeinsamkeiten. Und dann, wenn wir das alles überwunden haben, streiten wir uns über den Rest.
Mhm. Ein schönes Plädoyer, auch gerade danach zu schauen, was die Gemeinsamkeiten sind und dann auch zu erkennen, dass man es eben nicht nur mit Nazis zu tun hat, sondern mit echten Menschen, die eine eigene Geschichte haben und die eben nicht dieses Zerrbild darstellen, was der Mainstream von Personen zeichnet. Katrin Oertel im Gespräch mit Nuoviso Talk. Vielen Dank, dass du da warst.
Bitte, gerne.
Wo können dich Menschen finden, die mit dir in Kontakt treten wollen?
Ja, also üblich Facebook halt, ne? Da sind wir natürlich noch alle präsent. Jeden Montag kommt nach Halle und schaut euch das an. Wir sind eine ganz lustige, bunte Truppe, ja, denn bei uns ist alles dabei und wir verstehen uns trotzdem alle gut. Wir konzentrieren uns auf die 80%. Ja, wir versuchen das da, oder nee, wir versuchen es nicht, wir machen es einfach. Dort ist wirklich das, was wir uns vorstellen, leben wir dort auch. Kommt, guckt euch das einfach an. Es ist wirklich total interessant und wir setzen uns mit jedem auseinander. Das ist immer, du darfst nicht mit dem und nicht mit dem reden. Und so totaler Schwachsinn. Demokratie lebt von Dialog. Und wir reden einfach mit jedem. Und wenn sie dann wieder die Keule hauen und sagen, nee, da, mit dem darfst du nicht und so. Nee, also man muss wirklich Grenzen durchbrechen. Seid mutig, sage ich wirklich jedem.
Katrin, lieben Dank für das Gespräch. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Nuoviso Talk. Mein Name ist Dagen Grell. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.